Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Julia Staffler.
Liebe FF-Hörerinnen, liebe FF-Hörer, herzlich willkommen zurück zu Folge 90 unseres Podcasts. Vielfalt statt Einfalt, so lautete das Lebensmotto von Gottfried Solderer. Der Journalist und Verleger, der unser Wochenmagazin FF und später die Edition Rezia gegründet hat, war einer möglicher. Er hat Südtirol ein Stück freier und vielfältiger gemacht. Die Medienvielfalt, die wir haben, ist auch ihm geschuldet. Am 1. März wäre der Journalist und Verleger 77 geworden. Und dazu findet in der kommenden Woche nun bereits zum dritten Mal der Gottfried-Solderer-Abend statt. Warum dieses Jahr Donald Trump im Mittelpunkt steht, was die Gäste am 25. Februar erwartet und wer eigentlich unser gemeinsamer Gründer war, darüber spricht FF-Direktorin Verena Plieger in diesem Podcast mit Thomas Kager, also mit dem Mann, der in der Edition Rezia als Verleger in die Fußstapfen von Solderer getreten ist.
Lieber Thomas, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast-Studio. Du bist zum ersten Mal hier bei uns. Wir sind ja Nachbarn, also die Edition Rezia, Ex Libris, Albolina Filme. Also ihr seid direkt hier neben unserem Büro angesiedelt und wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir haben denselben Gründungsvater, die FF und die Edition Rezia, und zwar Gottfried Solderer. Und entsprechend organisiert Edition Rezia, wir als FF unterstützen es, seit mittlerweile 3 Jahren den Gottfried Solderer Abend, der am 25. Februar, das ist am Mittwoch, im Filmclub Bozen erneut stattfindet. Blicken wir noch einmal zurück, lieber Thomas, wie ist denn die Idee für diesen Abend entstanden?
Weil wir versucht haben, ein Format zu finden, um an Gottfried Solderer zu erinnern. Es gibt den Klaus-Gatterer-Preis, es gibt andere Gedenkmomente für verdiente Persönlichkeiten. Und dieses Format eines Abends, wo man mehrere Themen anspricht, die mit Gottfrieds Leben in Verbindung stehen, mit seinem journalistischen Schaffen, mit seinem verlegerischen Schaffen, mit diesem kritischen Ansatz, um vielleicht nicht dem Mainstream nachzulaufen, sondern andere Themen aufzugreifen, hat sich das so ergeben, dass man in 2 Stunden einen bunten Abend, einen vielfältigen Abend zusammenstellen kann. Im Filmclub, auch da gibt es ja die Verbindung mit Albolina Film, dass wir das eigentlich als Format als passend empfunden haben und es sich auch bewährt hat.
Das diesjährige Motto lautet ja Wir und Trump. Was hat dich zu diesem Motto inspiriert?
Gottfried hat während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 mit einem Leserbrief an die Tageszeitung auf eine Aussage Trumps reagiert. Trump meinte nämlich, schon alleine der Geruch von Büchern würde ihn müde machen. Und Gottfried hat darauf dann, seine Replik war, ja gut, dann muss ich in meiner Arbeit nur weitermachen und noch mehr Bücher rausbringen, vielleicht wird er ja schneller müde. Das ist leider ja nicht eingetroffen. Wir haben ihn immer noch an der Backe und müssen schauen, wie wir damit umgehen. Wir, also Südtirol auch, natürlich die ganze Welt. Wir wissen ja, die Auswirkungen sind ja tatsächlich global. Aber das Globale spielt sich ja auch im Lokalen ab. Und so ist es schon auch eine wichtige Frage, die wir uns auch als Südtirol stellen müssen.
Und genau darüber wollen wir am kommenden Mittwoch, 25. Februar, im Filmclub Bozen diskutieren, unter anderem mit Ulrich Ladurner von der Zeit, mit Simonetta Nardin von Salto PZ, die für viele Jahre in den USA gelebt hat. Genauso Simon Brinot, der neue Geschäftsführer von Alupress. Und dann wird mit uns auch noch der Filmemacher Andreas Bichler diskutieren, der erst jüngst einen Film über Elon Musk realisiert hat. Also es wird eine spannende Diskussion. Wir wollen am Ende dieses Podcast noch einmal ganz grundsätzlich auf das Programm eingehen. Nun würde mich aber interessieren, wie war denn eigentlich deine erste Begegnung mit Gottfried Solderer?
Ich habe bei Rezia für ein Projekt angefangen zu arbeiten. Das war die Fotorecherche, Fotoredaktion für die 5-bändige Reihe des 20. Jahrhunderts in Südtirol. Und hatte dort ein Vorstellungsgespräch bei Segline Clemente, die als Historikerin das Projekt eben betreut hat. Vorstellungsgespräch lief gut und sie meinte, das passt, ich kann da also nur anfangen mit der Arbeit und wir gehen jetzt dann noch zu Gottfried eben und sie stellt uns zusammen eben vor. Und ich habe dann gedacht, oh Gottfried, ich kannte ihn ja natürlich nicht, aber gleichzeitig auch schon, weil ich einige Rezia-Bände schon in meiner eigenen Bibliothek zu Hause hatte, fleißig die FF gelesen gelesen habe. Und damit war er mir natürlich kein unbekannter Name, aber ihn als Person hatte ich noch vorher nicht gekannt.
Und wie war dein erster Eindruck?
Der erste Eindruck war der, der dann auch geblieben ist. Diese väterliche Figur, die nett ist, ein bisschen verschmitzt lächelt, leicht distanziert auch, aber sehr, sehr einnehmend und gleich eine Atmosphäre schaffend, wo ich mir gedacht habe, ja, da kann ich das Projekt jetzt sehr gerne übernehmen, weil da fühle ich mich eigentlich wohl. Und mittlerweile sind dann 22 Jahre daraus geworden.
Genau, daraus wurden 22 Jahre. Du wurdest 2011 Programmleiter der Edition Rezia und schließlich Präsident des Verwaltungsrates. Du bist also in Gottfried Solderers Fußstapfen getreten. Nun wissen wir, vor gut 4 Jahren, am 24. Oktober 2021, ist euer Verleger verstorben. Ich weiß noch, wie tief die Trauer damals bei euch im Verlag saß. Obwohl er seine Anteile ja bereits 2019 verkauft hatte, blieb er ja noch für 2 Jahre Präsident des Verwaltungsrates. Er war also weiterhin sehr präsent. Wie hast du diese Zeit erlebt?
Diese Zeit war für ihn wahrscheinlich eine schwierige Zeit, weil es zwar ein Abschied auf Raten war, aber er wollte sich ja auch aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Aber wenn man ein Unternehmen gegründet hat und mit Herz und Seele dabei war und wirklich Höhen und vor allem auch Tiefen miterlebt hat, über die wir vielleicht noch zu sprechen kommen werden, weil die finanzielle Situation sowohl bei FF wie auch bei Rezia sehr oft eine Herausforderung war, fiel ihm dann der Abschied doch schwer. Und so schwer ihm fiel, so schwer war es für uns, ich sage jetzt uns, weil es nicht nur mich alleine getroffen hat, sondern uns als Team, also wir haben Wilfried Kufler ist Geschäftsführer, wir sind mehrere Mitarbeiter, schon in den Startlöchern waren und vielleicht eher eigene Ideen dann auch schon umsetzen wollten und er dann doch auch oft ein bisschen ein Hemmschuh war.
Nach seinem Tod hast du dir vorgenommen, sein unvollendetes Projekt zu vollenden, und zwar seine geplante Autobiografie, die er bereits mit dem Titel Vielfalt statt Einfalt versehen hatte. Nun ist das Buch im Herbst erschienen, rund 300 Seiten dick, verfasst von Adina Guarnieri. Wie herausfordernd war es denn, sein gesamtes Wirken zu rekonstruieren?
Es war natürlich eine Herausforderung, wobei er ja, nachdem er es ja als Autobiografie angelegt hatte und auch schon einen Vertrag mit dem Heimann Verlag unterschrieben hatte, um das Buch herauszubringen, vorgearbeitet hatte. Es gab Faszikel, wo er schon etwas Ordnung in Briefe und andere Dokumente gebracht hat, ein bisschen schon in Richtung Kapitelaufteilung gingen. Also es gab eine kleine Vorarbeit seinerseits. Für uns war die Herausforderung zweierlei. Einmal jemanden zu finden, der das Projekt in die Hand nehmen kann. Man hätte vielleicht an die üblichen Verdächtigen gedacht, Historiker, Historikerinnen, die gleichzeitig in seinem Alter vielleicht auch gewesen wären und damit
Adina
das auch
Guarnieri
miterlebt hätten.
Ist 40 Jahre jünger als Gottfried Solderer.
Ganz genau. Also mit Adina haben wir dann ein kleines Risiko gewagt, aber das hat sich ja auch voll ausgezahlt. Wir haben auf eine junge Historikerin gesetzt, die ihn nicht persönlich kannte, die also unvoreingenommen sich seiner annehmen konnte, seines Lebens annehmen konnte, seines Wirkens. An Archivmaterial gab es sehr viel. Er hat viel hinterlassen, das im Landesarchiv liegt. Das hatten wir dorthin vermittelt. Etwas liegt natürlich bei der Familie. Ein Teil liegt bei uns im Verlagsarchiv. Somit konnte man auf vieles zurückgreifen.
War Gottfried Solderer einer, der alles aufbewahrt hat?
Vieles aufbewahrt hat, das schon, ja. Also nicht jetzt als Messi, sondern wirklich im Bewusstsein, dass Informationen und kleine Puzzleteile von einem größeren Bild schwer wieder zusammengesetzt werden können. Wenn man sie schon einmal hat und sie ein Bild ergeben, dann ist es auch durchaus sinnvoll, nicht nur das Endprodukt als Bild sich zu bewahren, sondern auch nochmal die einzelnen Puzzleteile.
Adina Guarnieri hat sein Leben ja auch in den historischen, politischen und kulturellen Kontext seiner Zeit eingebettet, beginnend 1949, als Gottfried Solderer in Leiden in eine Bergbauernfamilie hineingeboren wurde. Was war das denn für eine Kindheit, die er erlebt hat?
Also geboren ist er am 1. März 1949 und es war ein Faschingsdienstag. Ich glaube, er würde sich freuen, dass wir heute auch Faschingsdienstag haben und genau heute diese Aufnahme machen. Ja, er ist in diesen Hof hineingeboren worden, der auf 1200 Metern liegt, in Laien. Es war dann auch eine schwere Zeit, nicht nur aus diesen Rahmenbedingungen heraus, sondern weil seine Mutter einen Monat nach seiner Geburt verstorben ist. Der Vater hat dann nochmal geheiratet und das Verhältnis zur Stiefmutter war ein sehr schwieriges für alle Kinder. Aber die anderen Kinder hatten zumindest noch die herzliche Wärme der eigenen Mutter erleben dürfen und Gottfried ist tatsächlich ohne diese Liebe aufgewachsen. Die Mutter war sehr hart und sehr streng. Da gibt es wirklich Anekdoten, die ich nicht gekannt habe. Also wir haben dann doch oft auch über Privates zwischendurch geredet, aber das wusste ich nicht, dass er eben zum Arbeiten eigentlich noch zu klein war und ihm die Stiefmutter dann die Sichel, mit der dann zu arbeiten war, direkt ans Händchen gebunden hatte, damit er trotzdem schon arbeiten kann. Beim Beten mit einem Dornenzweig zwischen den gefalteten Händen, weil er es eben immer verschlafen hat während des Betens. Also wenn man das dann so liest, das sind die Erinnerungen, die Adina Guarnieri als Historikerin aus der Familie dann bekommen hat mit Interviews, dann zeigt das schon ein Bild mit einer Herkunft, wo dieses dahingesagte, ja, es war eine schwere Kindheit, dann schon nochmal eine ganz andere Dimension bekommt.
Es folgte dann seine rebellische Phase als Student in Salzburg, 1972 etwa, als er bei der Blockade des Salzburger Flughafens von der Polizei weggetragen wurde, weil er gemeinsam mit anderen Studierenden verhindern wollte, dass US-Präsident Nixon mit der Air Force One in Salzburg landet. Wer war denn Solderer? War er einer, der solche Proteste wirklich angeführt hat oder vielmehr einer, der sich von der Stimmung der Zeit mitreißen ließ?
Da würde ich schon sagen, dass er mittendrin war. Also Anführer, das wäre jetzt natürlich übertrieben. Es gibt ja auch diese Vorgeschichte natürlich mit 68er-Bewegung, mit Studenten, Leben auch in Südtirol selbst mit SH, wo er natürlich sehr aktiv war. Aber er war da immer ein Aktivist, also aktiv. Er war in dem Sinne jetzt kein Mitläufer, das würde ich gerade in dieser Stimmung nicht sagen. Bei dieser Demo haben wir gegen den Vietnamkrieg, das war ja das Thema, Nixon stand ja für den US-Krieg in Vietnam, haben an die 2.000 bis 3.000 Personen teilgenommen. 200 davon sind dann wirklich aufs Rollfeld des Flughafens und bei den 200 war Gottfried dabei und ist dann ja auch von der Polizei entsprechend verprügelt worden und der Verhaftung konnte er entgehen, weil er dann doch noch flüchten konnte. Also da sieht man schon, dass das Engagement über das reine Mitläufertum hinausgegangen ist.
Wie kam es dann dazu, dass er 1980 die FF gründete, wobei er ja eigentlich einen schönen fixen Job hatte als Redakteur, als Journalist bei Rai Südtirol, wir sagen heute Rai Südtirol, das war damals natürlich noch der Sender Bozen. Warum hat er 1980 dann die FF gegründet?
Adina hat in ihren Recherchen ein wundervolles Zitat gefunden. Und zwar, das stammt aus vom 15. April 1969. Da war er 20 Jahre alt. Da hat er in sein Notizbuch geschrieben, auf irgendeine Weise wird Südtirol noch von mir reden. Wie ist noch zu entscheiden? Ich glaube, das zeigt, er hatte eine Vision, er hatte ein Ziel, das heißt auch weiterkommen, nicht unbedingt stehen bleiben. Und in diesem Bewusstsein heraus, glaube ich, war dann auch das Experiment attraktiver, als in dem Job zu bleiben. Der Job, der ihn sicher befriedigt hat, er hat ja während des Studiums schon immer für journalistische Formate gearbeitet, vor allem auch für die RAI. Also die Dissertation hat er ja relativ spät erst abgeschlossen, weil er ja schon bei der RAI gearbeitet hat.
Das war im Jahr 1980, also ganz im genau. Selben Jahr der FF-Gründung.
Ganz genau. Und entsprechend war er dann doch schon relativ lange im RAI-Betrieb drin und kannte auch die Einschränkungen. Die Einschränkungen, die immer noch sehr stark mit Rom in Verbindung standen, weil es ein zentralistisches System war und vielleicht zum Teil heute noch ist. Und da fand er dann schon viel mehr Freiheit in diesem neuen Angebot, wo eben vielleicht andere Zwänge dann sich ergeben haben, aber am Anfang vielleicht wirklich die Verlockung der Freiheit im Raum stand.
Es ist ja ganz interessant, die FF war ja zu Beginn eher eine bunte Illustrierte, also Freizeit- und Fernsehmagazin. Dafür stehen ja auch die beiden Buchstaben FF. Soldor war damals gerade einmal, du hast es angesprochen, 30 Jahre alt und er hatte eigentlich wenig Ahnung, wie man eine Wochenzeitung macht. Kann man sagen, er war ein Rastloser, ein Getriebener oder war er vielmehr ein Mutiger und Unerschrockener?
Ich glaube vielleicht von allen ein bisschen etwas, aber das Unerschrockene trifft es vielleicht ganz gut. Man muss vielleicht ein bisschen ausholen, dass er einfach für den Journalismus gebrannt hat und ja vorher schon in diesem Feld gearbeitet hat. Bereits als 18-Jähriger hat er für das Katholische Sonntagsblatt geschrieben. Es gab eine Gründung im Johanneum einer eigenen Studentenzeitschrift, die Aspekte und auch vielleicht, das passt jetzt da ganz gut in diesen Kontext hinein, 1967 war der Sechstagekrieg in Israel und Gottfried hat damals als 18-Jähriger ein Buch dazu geschrieben, hat sich ein vom Vater finanziert, dann ein Zugticket geleistet, ist nach München gefahren zum Oldenburg Verlag und hat beim Portier angeklopft und ganz einfach mit seinem Manuskript als 18-Jähriger über ein weltpolitisches Thema wollte er da publizieren. Er ist dann tatsächlich auch vom Verlagsleiter empfangen worden, der hat ihn dann auch ein bisschen herumgezeigt, wie so ein Verlag funktioniert, hat ihn dann aber gesagt, naja, ein bisschen dürftig sind die paar Seiten halt schon, ein ganzes Buch wird da jetzt halt nicht daraus und der Zugang ist vielleicht auch ein anderer, aber könnte jetzt noch einen Termin vermitteln beim Süddeutschen Verlag. Da musste Gottfried leider absagen, weil er wieder nach Hause musste zur Heuarbeit. Der Vater hat ihm gerade mal 3 Tage freigegeben, wo er hin konnte. Aber das zeigt schon als Anekdote dieses Unerschrockene und dieses, sich auch mit einer Portion Naivität vorwärts zu bewegen.
Absolut beeindruckend, ja. Man muss aber auch sagen, dass nicht nur Soldorf, sondern auch die Mitgründer der FF, Klaus Subis und Christian Kindermo von Wittgenberg, wenig Erfahrung im Printbereich hatten und effektiv war die FF nach 2 Jahren de facto pleite. Dass sich im letzten Moment neue Investoren fanden und Unternehmer Christoph Amon die Zeitung rettete, war das vor allem Soldorfs Verdienst?
Er war sicher Medienunternehmer und hat auch verstanden, dass es diese Komponente braucht. Er war in dieser Zeit groß geworden, wo natürlich im deutschsprachigen Raum schon viele Magazine entstanden sind oder im Entstehen begriffen waren, die natürlich alle werbefinanziert waren. Also war sich dessen natürlich voll bewusst und konnte auch in Südtirol auf eine wachsende Unternehmerschaft zurückgreifen. Also wenn man denkt, 72, Autonomiestatut, Tourismus, der boomt, da hat sich natürlich auch in der Südtiroler Gesellschaft einiges getan und auch in der Unternehmerschaft, wo Leute Firmen gegründet haben und zu einem kleinen Wohnstand vielleicht gekommen sind oder zumindest für ein paar Lire, die sie für so ein Projekt dann auch investieren konnten und weil sie auch, das gehört zu diesem gesellschaftlichen Aufbruch dazu, das Medienmonopol der Adesia nicht mehr länger akzeptieren wollten und schon auch offen waren für eine Medienvielfalt.
Wie war denn das Verhältnis zwischen Soldorf und dem Herausgeber Christoph Amon?
Das Verhältnis war sicher ein gutes, weil es von gegenseitigem Vertrauen und Wertschätzung geprägt war. Aber es war natürlich auch angespannt. Angespannt vor allem aber auch deswegen, weil es die Partei natürlich im Hintergrund gab, der Amon angehörte.
Amon war der Vorsitzende des SVP-Wirtschaftsausschusses.
Ganz genau. Amon war Unternehmer, aber er war auch politischer Mensch, der innerhalb der Partei natürlich Rede und Antwort stehen musste. Auch hier natürlich gab es dann die Ebner Familie, die in derselben Partei war und ja auch ihr eigenes Medienunternehmen hatte, dass es da immer wieder dann zu diesen Konflikten kam, weil kritischer Journalismus natürlich bedeutet, den Mächtigen oder den Regierenden auch auf die Füße zu treten, kritisch nachzufragen und das eine oder andere aufzudecken.
Und entsprechend wurde Christoph Amon von der SVP immer wieder gerügt.
Er wurde gerügt und hat seine Rüge natürlich dann aber auch weitergegeben.
In der Redaktion.
Das ist ganz klar. Das
wiederum
hatte dann die Redaktion natürlich auch zu spüren
in die Redaktion getragen. Christoph Amon war es aber auch am Ende, der für Soldorf eine Brücke zur Edition Rezia geschlagen hat, obwohl Soldorf auch wieder vom Verlagswesen keine Ahnung hatte. Aber er tat es. Warum?
Naja, wie vorher bereits erwähnt, war er ja schon mal beim Rollenburg Verlag. Also die Verlagswelt war ihm zumindest nicht ganz fremd. Es hat dann noch ein zweites Moment gegeben. Bei der Reihe hat er ja stark auch mit Josef Soderer zusammengearbeitet, der 1974 sein erstes Buch bei einem Münchner Verlag herausgebracht hat, Das Maul auf der Erd. Und Gottfried war zwar nicht Verlagsmitarbeiter, sondern nur der Freund von Josef Soderer, hat sich aber um den Vertrieb gekümmert in Südtirol, weil der Verlag in Südtirol keinen Vertrieb hatte. Das hieß, mit dem Privatauto von Gottfried sind sie durch die Lande gedingelt, der Kofferraum voller Bücher, und haben die Bücher versucht, bei Zeitungskiosken und anderen Verkaufsstellen eben anzubringen. Und er war ja damals schon mit Zoderer zusammen, 1974, das erste Mal auf der Frankfurter Buchmesse, wo sie auch gemeinsam versucht haben, das Buch zu promoten. So gesehen war die Verlagswelt jetzt sicher etwas, was ihn immer schon interessiert hat. Und in der FF hat es ja dann doch in dieser Zeit einige Unstimmigkeiten gegeben, weil die sogenannten jungen Wilden, also zumindest manchmal bezeichnet, Hans-Carlo Petterlini, ein Sepp Rohrer, vielleicht eine andere Gangart sich gewünscht hätten, wohin dieses Fernsehblatt sich entwickeln kann. Das hat sich ja schon entwickelt, ganz unpolitisch war es sogar in der ersten Ausgabe nicht, aber wirklich Aufdeckungsjournalismus, das hat sich dann ja später ergeben. Und da war diesen Jungen, der Gottfried, vielleicht ein bisschen zu brav, wobei es dann am Ende nie war, weil letztendlich hat er ihnen ja den Rücken freigehalten und ihnen ja auch die Möglichkeit gegeben, ihre Recherchen zu veröffentlichen. Wer dann am Ende auf der Anklagebank gelandet ist, das war ja dann Gottfried. Und das war ja ein paar Mal, das war ein Dutzend Mal, das war für die FF, aber nachher auch noch für die Edition Rezia. Er ist sonst nie verurteilt worden, aber immerhin hat er da immer wieder Rückgrat bewiesen.
Wenn wir jetzt ein konkretes Beispiel nennen, dann ist es das Buch unter anderem von Christoph Franceschini.
Ganz genau.
Wie schwierig war es denn in den 1990er Jahren, einen Verlag praktisch aus dem Nichts aufzubauen? Was war das damals für eine Zeit?
Die Zeit war eigentlich reif, würde ich sagen, für Pluralismus auch in der Verlagswelt. Es gab eine neu herangewachsene Historikerinnen- und Historikergeneration, die eine Plattform brauchte auch, um ihre Erkenntnisse und ihre Manuskripte veröffentlichen zu können. Es gab ja vorher nur die Sturzflüge, die allenthalben mal ein Buch herausgebracht haben, aber keinen wirklichen ständigen Verlag, außer dem Adesio Verlag. Da hat aber nicht alles im Programm auch hineingepasst. Und so hat sich das eigentlich gut ergeben, weil es gab einen Acker, den es zu bestellen galt. Und Gottfried hat diese Chance dann auch erkannt. Es war wirklich eine gute Zeit mit kritischer Aufarbeitung der Zeitgeschichte, Bomben aus zweiter Hand von Hans-Carlo Petterlini. Also da sieht man auch, es hat dann nie größere Animositäten dann noch nachher gegeben, sondern man hat dann auch gleich wieder zusammengearbeitet. Ein dummler Lesebuch. Toni Visentini hat sein erstes Buch über die Lega herausgebracht, was ja damals ein neues Phänomen war, dieser Populismus, von dem wir heute jetzt weltweit eigentlich sehen. Das waren schon tolle Pionierprojekte.
Kann man sagen, dass Südtirol Gottfried Soderer immer etwas zu eng war und dass er sich mit diesem Neuen, zuerst mit der FF, dann mit dem Verlag, aus der Enge Südtirols befreit hat?
Südtirol hat sich wahrscheinlich schon selber befreit und er sich mit, also wie vorher schon gesagt, er war aktiv, er war kein Mitläufer, er hat mitgestaltet, aber sicher natürlich nicht alleine, er war ein Kind seiner Zeit, die Zeit hat sich weiterentwickelt, wenn man es in ein Bild fasst, dann war er jetzt nicht jemand, der jetzt die Welle genommen hat und sie gesurft hat, sondern schon jemand, der aktiv dabei war und auch geschaut hat, dass es diesen gesellschaftlichen Wandel gibt.
Eine Frage noch einmal zur Medienvielfalt. Kann man sagen, diese Medienvielfalt, die wir heute haben, also wir haben die FF, wir haben die Neue Südtiroler Tageszeitung, Salto, Barfuß, die also zum großen Medienkonzern Adesio dazugekommen sind, sind diese Publikationen letztendlich auf Soderer zurückzuführen, auf sein Engagement?
Indirekt würde ich schon sagen, weil die FF in einem kleineren Rahmen vorher schon das deutsche Blatt des Alto Adige eine Plattform war, wo junge Journalistinnen und Journalisten eine Möglichkeit hatten, ihre Tätigkeit auszuüben. Und die FF war ja für, wenn man sich jetzt heute anschaut, die jetzige Riege an Journalistinnen und Journalisten von RAI bis alle Medien, die man jetzt in Südtirol aufzählen kann und eben auch die Neuen, das waren ja eigentlich alles Leute, die in der FF angefangen haben. Und da hat er ihnen tatsächlich eine Möglichkeit geboten und sich dann auch später auch persönlich dafür eingesetzt, dass dieser Pluralismus auch weitergeht, sowohl bei Tageszeitungen wie auch bei Salto, auch bei Initiativen, die von ihm ausgegangen sind, da vielleicht einen gemeinsamen Pool zu schaffen und auch mehr auf Zusammenarbeit zu gehen. Also da hat er sich schon immer sehr dafür eingesetzt.
Was ja leider bis heute noch nicht zustande gekommen ist. Viele erzählen ja, Solderer sei kein Mann der Konfrontation gewesen. Er konnte mit den unterschiedlichsten Menschen. War er denn ein Meister des Kompromisses? Hast du das auch so miterlebt?
Gottfried war in erster Linie ein Liberaler. Und als liberaler Geist haben innerhalb eines abgesteckten Rahmens, hat einfach viel Platz. Und so gesehen war er da nicht jemand, der eine Doktrin verfolgt hat und somit konnte er auch schon mal aus diesem Grund heraus mit Leuten. Er war ein offener Mensch und er hat schon auch immer dann gesagt, gibt es ja diesen Spruch, im Leben begegnet man sich immer zweimal. Und in Südtirol mehr als zweimal, weil das Land natürlich auch klein ist. Und da muss man notgedrungen natürlich auch schauen, wie man miteinander auskommt. Was dann aber nicht heißt, dass man nicht eben kritischen Journalismus und kritische Bücher herausgeben kann. Was auch heißt, dass man dem einen oder anderen auch mal auf die Zehen treten muss.
Abschließend, lieber Thomas, wir haben es eingangs erwähnt, am 25. Februar findet zum dritten Mal der Gottfried-Solderer-Abend statt im Gedenken an unseren Gründungschefredakteur, an den Gründer der Edition Rezia. Das Motto dieses Jahr lautet Wir und Trump. Was erwartet die Gäste denn ab 18 Uhr im Filmclub Bozen?
Die Biografie ist ja erst im November herausgekommen, also wir werden mit Adina Guarnieri nochmal über sein journalistisches Schaffen sprechen. Es gibt einen Trailer zu einem Solderer Dokumentarfilm, der von Edith Eisenstecken und Evi Oberkofler zusammengeschnitten wird, wird auch dieses Jahr noch herauskommen. Da kriegen wir schon mal einen kleinen Einblick. Das ist dann so die Gottfried-Erinnerung. Dann geht es allerdings weiter. Wir wollen da keinen reinen Erinnerungsabend daraus machen. Und wir leiten dann zu diesem Thema mit Trump über, indem wir auf zwei Lesungen eingehen mit entsprechenden Gesprächen mit den Autoren und Autorinnen, um diese präfaschistische Zeit ein bisschen aufzugreifen, die ja tatsächlich, wenn man jetzt nach Übersee schaut, mit Trump ja wieder aktuell ist. Und zwar wird Patrick Riener aus dem Buch Faschismus auf dem Land lesen, die von Monika Mader herausgegeben worden ist, wie auch aus dem Buch Una settimana di Luglio von Gianluca Battistel. Wir legen den Abend immer zweisprachig auch an. Das war auch Gottfried immer ein Anliegen. Also Rezia hat sich eigentlich immer als zweisprachiger Verlag verstanden und führen dann durch diese Lesungen auf die Podiumsdiskussion über, die dankenswerterweise du ja moderieren wirst. Mit den geladenen Gästen, du hast sie vorher schon mal ganz kurz angesprochen, mit Ulrich Ladurner, den wir live aus Hamburg dazuschalten werden. Simonetta Nardin, die Chefredakteurin von Salto, die in USA gelebt hat. Andreas Biechler, der ja erst vor kurzem diesen Film über Elon Musk, und damit sind wir ja in der Trump-Welt wieder drinnen, fertiggestellt hat. Und Simon Prinot als CEO von Alupress, der vorher das Amerika-Geschäft geleitet hat und jetzt nach Südtirol zurückgekehrt ist. Also es wird und verspricht, ein spannender Abend zu werden.
Also ich freue mich drauf, und Sie haben natürlich auch alle die Möglichkeit, sich noch anzumelden. Ganz einfach auf der Website des Filmclubs, also unter www.filmclub.it. Und der Abend geht am kommenden Mittwoch, 25. Februar von 18 bis 20 Uhr. Lieber Thomas, danke vielmals, dass du heute hier bei uns warst in unserem Podcast, um über das Leben von Gottfried Solderer zu sprechen, deine ganz persönlichen Begegnungen und vor allem deine Einschätzungen, wie sehr Gottfried Solderer unser Land und die Medienvielfalt in unserem Land geprägt hat. Danke dir.
Danke für die Einladung.
Das war Thomas Kager im Gespräch mit Verena Plieger. Nun aber zur aktuellen FF. Worüber berichten wir diese Woche? Der Titel lautet Halleluja. Auf der Titelseite sehen wir eine Frau mit gefalteten Händen, die andächtig in den Himmel blickt. Es ist das Bild von Maria von Mörl. Die Frau aus Kaltern ist seit über 150 Jahren tot und soll nun selig gesprochen werden. Das jedenfalls der Wunsch ihrer Anhänger. Silke Hinterwaldner nimmt diesen Seligsprechungsprozess zum Anlass und nimmt die katholische Kirche und ihren Wunderglauben unter die Lupe. Vor allem stellt sie die Frage, ob es denn Selig- und Heiligsprechungen heute überhaupt noch braucht. Sie klärt aber auf, wie Wunder bewiesen werden müssen, wie viele solcher Prozesse gerade laufen und wie ein Seligsprechungsprozess genau abläuft. Dann blicken wir in der FF auf die Olympischen Winterspiele. Alexander van Gerven hat sich dafür die Spiele in Cortina angesehen, wo ja in der vergangenen Woche die Rodlerinnen und Rodler mit ihren Medaillen geradezu Außergewöhnliches geleistet haben. Und immer Alexander van Gerven blickt auf den 28. Februar. Dort wollen nämlich die Neofaschisten in Bozen aufmarschieren und er führt dazu auch ein Interview mit Landeshauptmann Arno Kompatscher, der gegen die Neofaschisten demonstrieren will und sich als Wachmann gegen rechts sieht. Ja, und André Wert, der berichtet über Melanie Mummelter und Christiane Di Biasi und ihrem gemeinsamen Kampf, beide als Mütter ihrer Zwillinge eingetragen und anerkannt zu sein. Und abschließend darf ich noch auf das Porträt von Markus Lacher verweisen. Er porträtiert in dieser Ausgabe den Gastronom Andreas Amort. 18 Jahre lang hat er die Haselburg oberhalb von Bozen geführt. In diesen Jahren hat er unglaubliche 760 Hochzeiten ausgerichtet und schlägt nun am Gardasee ein neues Kapitel in seinem Leben auf. Ja, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag, denn Donnerstag ist FF-Tag. Machen Sie's gut!